genau kommen. Das heißt, wir lesen mal Offenbarung. Jetzt würde ich sagen, lesen wir heute nicht für das ganze Kapitel 17. Ich würde sagen, wir lesen ab Kapitel 17, Vers 15 bis Kapitel 18, Vers 3. Das sollte mal reichen. Oder lasst uns mal lesen, das ganze Kapitel 18, dass wir das einmal auch gelesen haben. Genau. Das ist einmal gleich präsent, das komplett. Kapitel 17 ab Vers 15 und dann gehen wir hinüber.
Bitte? Man versteht dich ein bisschen schlecht, also zumindest ich.
Okay. Warte mal, Leni. Ja, warte mal, Leni. Einen Moment. Ich stelle mal das Mikro ein bisschen rüber. Genau. Das können wir umdrehen. Hörst du mich jetzt besser, Lena? Das war zwischen den Gläsern drin gestanden, weißt du?
Ja, viel besser.
Okay, dann waren das die Gläser außenrum. Genau. Okay, gut. Willst du gleich anfangen zum Lesen, Leni? Das ist jetzt blöd, gell? Du hast gesprochen und jetzt bist du ausgesucht. Das ist echt dumm.
Ja, wer reklamiert, muss lesen.
Wer reklamiert, muss lesen, Leni.
Okay, Offenbarung 17, oder?
Ab Vers 15, genau. Mhm.
Okay, ab Vers 15.
Ja.
Okay. Und er sagte zu mir... Die Gewässer, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker, Scharen, Nationen und Sprachen. Und die 10 Hörner, die du auf dem Tier gesehen hast, die werden die Hure hassen und werden sie einsam und nackt machen, ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat es ihnen ins Herz gegeben, seinen Willen zu tun und in Übereinstimmung zu handeln und ihr Reich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes vollendet werden. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die die Herrschaft über die Könige der Erde hat.
Dankeschön. Darf jemand anders weiterlesen? Ab 18,1.
Danach sah ich einen anderen Engel vom Himmel herabkommen, der hatte große Macht und die Erde wurde von seinem Glanz erleuchtet. Und er rief mit lauter Stimme, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, und ist eine Behausung der Teufel geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel und ein Gefängnis aller unreinen verabscheuten Tiere. Denn von dem Wein ihrer leidenschaftlichen Hurerei haben alle Völker getrunken und die Könige auf Erden haben mit ihr Hurerei getrieben und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrem üppigen Wohlstand.
Kann jemand weiterlesen ab Vers 4?
Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihre Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihr Frevel. Bezahlt ihr, wie sie bezahlt hat und gebt ihr zweifach zurück nach ihren Werken und in den Kelch, in den sie euch eingeschenkt hat, schenkt ihr zweifach ein. Wie viel Herrlichkeit und Üppigkeit sie gehabt hat, so viel Qual und Leid schenkt ihr ein. Denn sie spricht in ihrem Herzen, ich throne hier, bin eine Königin und bin keine Witwe. Und Leid werde ich nicht sehen.
Dankeschön. Darf jemand weiterlesen, mal bis zum Vers 10.
Ihre Plagen an einem Tag kommen, Tod, Leid und Hunger, und im Feuer wird sie verbrannt werden, denn stark ist Gott der Herr, der sie richten wird. Dann werden die Könige der Erde sie beweinen und beklagen, die mit ihr Unzucht und Ausschweifung getrieben haben, wenn sie den Rauch von ihrem Brand sehen werden. Sie werden abseits stehen aus Furcht vor ihrer Qual und rufen, wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du starke Stadt, innerhalb einer Stunde ist dein Gericht gekommen.
Danke. Darf mal jemand weiterlesen? Ab Vers 11. Bis Vers 4. Also wir lesen das ganze Kapitel. Aber
so. Genau. Mhm. Und die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Ware von Gold und Silber und Edelsteinen und Perlen und feiner Leinwand und Purpur und Seide und Scharlach und allerlei Thujaholz und allerlei Elfenbeingeräte und allerlei Geräte aus wertvollstem Holz und aus Erz und Eisen und Marmor und Zimt und Räucherwerk und Salbe und Weihrauch und Wein und Öl und Feinmehl und Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen und Leiber und Seelen der Menschen. Und die Früchte, nach denen deine Seele begehrte, sind dir entschwunden. Und aller Glanz und Flitter ist dir entschwunden und du wirst sie niemals mehr finden. Die Verkäufer dieser Waren, die von ihr reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual von Ferne stehen. Sie werden weinen und trauern und sagen, wehe, wehe, die große Stadt, die bekleidet war mit feiner Leinwand und Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen.
Darf jemand weiterlesen, ab Vers 17?
Denn in einer Stunde ist der so große Reichtum verwüstet worden. Und jeder Steuermann und jeder Küstenfahrer und Schiffsleute und alle, die auf dem Meere beschäftigt sind, standen weit ab und riefen, als sie den Rauch ihres Brandes sahen und sprachen, wer war der großen Stadt gleich? Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und riefen weinend und trauernd und sprachen, wehe, wehe, die große Stadt, in der alle die Schiffe auf dem Meere hatten, reich wurden von ihrer Kostbarkeit. Denn in einer Stunde ist sie verwüstet worden.
Noch Vers 20 bis 24 und dann sind wir durch.
Sehr fröhlich über sie, du Himmel, und ihr Heiligen und ihr Apostel und ihr Propheten, denn Gott hat euer Urteil an ihr vollzogen. Und ein starker Engel hob einen Stein auf, wie einen großen Mühlstein, und warf ihn ins Meer und sprach, so wird Babylon, die große Stadt, mit Wucht niedergeworfen werden und nie mehr gefunden werden. Und die Stimme der Harfensänger und Musiker und Flötenspieler und Trompeter wird nie mehr in dir gehört werden. Und nie mehr wird ein Künstler irgendeiner Kunst in dir gefunden werden. Und das Geräusch der Mühle wird nie mehr in dir gehört werden. Und das Licht einer Lampe wird nie mehr in dir scheinen. Und die Stimme des Bräutigams und der Braut wird nie mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde. Denn durch deine Zauberei sind alle Nationen verführt worden.
Und in ihr wird das Blut von Propheten und Heiligen gefunden, von all denen, die auf der Erde geschlachtet worden sind.
Super, Dankeschön, bis dahin. Na, wenn wir jetzt heute ein Stück weit auch versuchen hineinzugehen in dieses 18. Kapitel und den Schluss vom 17. zu machen, dann ist nochmal ganz wichtig, ganz kurz, wir haben ja die letzten Abende schon sehr intensiv nachgedacht über diese seltsame Frau, die gleichzeitig auch eine Stadt ist, gell? Und die uns dort als Hure vor Augen gemalt wird. Und dann haben wir gesehen, vielleicht nochmal ganz kurz, was ist Hurerei in der Bibel? Im übertragenen Sinne. Genau, also richtig. Richtig, genau. Ich habe zwei Möglichkeiten, oder? Die muss ich aus dem Kontext mir anschauen. Das eine ist natürlich ganz normal. Hurerei in der Bibel sind alle Formen von außerehelichem Geschlechtsverkehr. Das ist ein Thema, das ist gedacht für die Ehe, aber nicht für außerhalb der Ehe. Das ist die eine Seite. Und genauso ist es dann auch gebraucht im übertragenen Sinne, haben wir gesehen, gell? Nämlich für Götzendienst. Oder? Das heißt, dass ich dem, der wirklich Gott ist, untreu werde. Gerade wenn Israel, oder? Die waren ja wie in einen Ehebund mit dem lebendigen Gott gestellt. Ihm untreu geworden sind. Dann hat Gott von Hurerei gesprochen. Ne? Das heißt, sie haben sich andere Liebhaber sozusagen gesucht, ne? In einem übertragenen geistlichen Sinne. Und dann haben wir gesehen, dass es das auch das große Thema dieser Hure ist. Gell? Das heißt, hier geht es in erster Linie um geistliche Hurerei. Gell? Und dann haben wir schon gesehen, dass es zu dieser Hure ein Gegenstück gegeben hat, oder? Wir haben gesehen, es gab eine wahre Braut, oder? Und wer ist die Braut?
Die Gemeinde.
Das ist die Gemeinde. Das ist die Gemeinde Jesu Christi, haben wir gesehen. Das ist die Braut. Und dann haben wir gesehen, es gibt also eine falsche Gemeinde auf der anderen Seite. Und das ist auch der Grund, das ist ganz interessant, das heißt, wir haben eine Gemeinde und wir haben ein Gegenstück, eine falsche Gemeinde, oder? Wer steckt denn hinter dieser falschen Gemeinde sozusagen?
Der Teufel.
Natürlich, warum?
Ja, weil er uns ableiten will.
Ja, weil er verführen will, oder? Ganz normal. Ne? Deswegen ist dieses Thema mit der Hure Babylon im Alten Testament auch ein Geheimnis. Denn was war noch ein Geheimnis im Alten Testament? Die Gemeinde. Deswegen spricht Johannes 17, Vers 7 und sagt, ich will dir jetzt das Geheimnis der Frau zeigen. Im Alten Testament war von der Hure Babylon nie die Rede. Da war nämlich auch von der Gemeinde noch nie die Rede. Deswegen war das damals noch verborgen. Jetzt ist es offenbar. Gut, dann haben wir noch ein paar Dinge gelernt. Wir haben dann diese Frau, wir sind ihr begegnet und sie saß auf so einem sehr seltsamen Tier, als der Johannes ihr begegnet, oder? Und dann haben wir festgestellt, dieses Tier, das kennen wir nicht nur aus der Offenbarung, sondern auch schon aus dem Alten Testament. Das ist ja immer schön, Bibel legt sich ja immer mit der Bibel aus. Es gibt dann eine saubere Linie. Da brauche ich nicht irgendwie rumraten, sondern ich finde die Antworten auf meine Fragen wieder in der Bibel. Das ist ganz wichtig. Warum? Warum ist das ganz wichtig? Wenn ich die Fragen nicht, die Antworten nicht in der Bibel finden würde, wo würde ich sie denn dann finden? Ach, dann müsste ich, außerhalb, da brauche ich irgendeinen speziellen Menschen, oder? Müsste ich sagen, hier, das ist ein spezieller Gelehrter, der weiß das. Und dann bin ich schon wieder abhängig von einem Menschen, oder? Das brauche ich gar nicht. Ich finde alles, was ich brauche, in der Schrift wieder. Und natürlich ist es manchmal eine Hilfe, mit jemandem drüber zu reden, oder? Der kann einem vielleicht noch helfen, Dinge tiefer zu verstehen. Aber alles, was wir brauchen, finden wir in der Schrift. Und was nicht in der Schrift steht, ne? Das brauchen wir gar nicht, ne? Ganz genau, ne? So, da ist manches schmückendes Beiwerk, das ist manchmal ganz nett, aber es ist nicht der Schrift gleich zum Stellen, ne? So, also, dann haben wir gesehen, im Alten Testament hat ja der Prophet Daniel schon mal dieses Tier gesehen, in einer etwas anderen Darstellung, aber es ist genau das gleiche Tier. Und da hat er das etwas symbolisiert, ne? Da hat er ja vier Tiere hintereinander gesehen, oder? Kriegen wir die noch zusammen? Da haben wir das letzte Mal kurz drauf geschaut. Was waren das für vier Tiere, die er dort sieht?
Adler.
War nur bedingt ein Adler. Der Adler war dabei, richtig.
Panther.
Jawohl, das war ein Löwe. Sehr gut, der Panther kommt gleich. Das war ein Löwe mit Adlersflügeln, oder? Der aus dem Meer heraufstieg und dann wurde er aufgerichtet, auf zwei Beine gestellt und ihm wurde ein fleischliches Herz gegeben und die Adlersflügel wurden ihm ausgerissen. Danach kam ein anderes seltsames Tier aus diesem Meer. Da kam ein Bär, oder? Und der Bär hatte eine Rippe im Maul, oder? Und er war auf einer Seite aufgerichtet und dann hat jemand zu dem Bär gesprochen, friss viel Fleisch. Und das hat er getan. Und dann kam
der Panther.
Der Panther. War ein ganz besonderer Panther, so einen, wie man nicht in der Wilhelma begegnet. Ne? Was war besonders an dem Panther? Der hatte vier Flügel und vier Köpfe. Und nach diesem Panther kam dieses gräuliche Tier, das er gar nicht richtig beschreiben konnte, so furchtbar war, dass das alles niedergerissen und vernichtet und gefressen hat, was sich ihm in den Weg gestellt hat, oder? Das kam nach dem Panther. Und diesem Tier, das hatte 10 Hörner, oder? Erinnern wir uns daran. Und dann wuchs ein anderes Horn hervor, das hat 3 Hörner ausgerissen und wurde dann größer wie alle anderen Hörner und hat den Gott des Himmels gelästert. Und dann hat er Daniel diese Reiche erklärt. Wann hatte er diese Prophetie? Unter welchem König, zu welcher Zeit hatte er die? Das ist ganz interessant. Wann hat Daniel diesen Traum mit den vier Tieren gehabt?
War das, wo er den Traum auslegen müsste, oder?
Das war die Geschichte davor, der Nebukadnezar hat nämlich auch einen Traum.
Gerade,
da bist du gerade, Daniel 2, genau. Möchtest du die Heizung ein bisschen anmachen? Ich glaube, es wird doch ein bisschen kalt jetzt, gell? War zu optimistisch mit dem Runterdrehen.
War das nicht bei den Persern?
War das bei den Persern?
Da steht im ersten Jahr Belsatzar.
Jawohl, also. Ja? Also, das war unter den Babyloniern, gell? Mhm. Und da hatte er diesen Traum. Und dann hat er das auch ausgelegt bekommen, oder? Dieses erste gräuliche Tier, hat ihm der Engel dann erklärt, stellt was dar? Welches Weltreich? Also die Tiere stellen vier Weltreiche dar. Nämlich Babylon. Das erste ist Babylon. Und das ist ganz interessant, gell? Das erste Tier war nämlich ein Löwe. Was war denn das Symbol Babels? Das ist ganz spannend. Das war ein Löwe. Wenn man die Bilder von Babylon anschaut, ne, die gefunden wurden, ne, die man ausgegraben hat und so weiter, da waren Löwen drauf. Ne? Und das ist kein Wunder, denn Babel liegt in der Ebene Shinear und das heißt übersetzt das Löwental. Ja? Also, und das war das erste Reich. Und das wurde abgelöst durch ein zweites Reich, das waren die Perser. Ne? Und die waren nicht allein, sondern die Meder und Perser. Aber eine Macht war immer stärker, die hat immer den Hauptkönig gestellt, nämlich wer?
Perser.
Die Perser. Der Bär, der das symbolisiert hat, war auf einer Seite aufgerichtet. Eine Seite war stärker wie die andere. So, dann kam das dritte Tier, das war der Panther. Und wer kam nach den Persern?
Die Griechen.
Und jetzt ist ganz interessant, die Griechen, dieser Panther hat vier Flügel, oder? Das sind Vogelflügel, oder? Und für was steht denn ein Vogel im Kontext der Bibel?
Schnelligkeit.
Und die Griechen kamen mit einer unglaublichen Geschwindigkeit und haben die gesamte damals bekannte Welt erobert, oder? Das ging ratzfatz. Wie hieß denn der gute Mann? Alexander der Große. Über den gibt es eine lustige Geschichte zu erzählen, oder? Da hat sich einer seiner Soldaten mal etwas rüpelhaft benommen. Da hat er ihn zu sich gerufen und hat gesagt, wie heißt du? Und hat er gesagt, Alexander. Da hat er gesagt, entweder du änderst deinen Namen oder dein Benehmen. Ne? Also, sehr schön. Ne? Also, ne? Und die haben die Griechen haben die Perser besiegt, oder? 333 bei Issos großer Keilerei, das kann man sich schön merken. Und was passierte, als Alexander der Große starb?
Reich teilte sich in vier Reiche.
Richtig.
In
vier genau, der hatte tatsächlich einen Sohn, der wurde aber kurzerhand dann auch einen Kopf kürzer gemacht, was sich im Allgemeinen nicht allzu gut auf meine Dauer des Lebens auswirkt. Ne? So war das auch bei seinem Sohn und das Königreich wurde aufgeteilt. Am Ende, es waren zuerst verschiedene Generäle, am Ende haben sich vier herauskristallisiert. Ne? Das waren dann diese vier Diadochenreiche. Und deswegen auch die vier Häupter des Panther. Na, ein Haupt steht ja für eine Königsmacht und das griechische Reich wurde in vier Hauptstränge aufgeteilt, wovon vor allem zwei eine große Rolle gespielt haben. Und dann, die Griechen wurden abgelöst, von wem? Von den Römern. Ganz genau. Jetzt ist es interessant, der Daniel hat dieses Gesicht gesehen, um 600 circa, vor Christus, nicht ganz, ne? Ganz grob, 600 vor Christus. Das ist ganz spannend. Na, es gibt übrigens eine interessante Parallele. Um ca. 600 vor Christus lebte noch ein anderer Mann in Indien oder in Nepal. Das war der Buddha, na, der erste Siddhartha Gautama. Und was hat der gute Mann gesucht?
Lebensglück.
Was hat Siddhartha Gautama gesucht?
Ewiges Leben.
Das. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube Erleuchtung.
Super gut. Siddhartha Gautama hat die Erleuchtung gesucht. Es gibt im Alten Testament nur eine einzige Person, von der steht, dass sie erleuchtet war.
Daniel.
Und das war der Daniel. Zu der Zeit, wo Siddhartha Gautama die Erleuchtung sucht, lebt der Mann, von dem Gott sagt, dass er Erleuchtung hat. Das ist interessant, oder? Das ist eine spannende Parallele. Also, gut. Das ist nur so eine kleine Anekdote am Rande. Ne? Also, spannend ist, Daniel hat diese Dinge ganz exakt vorausgesehen. Na, in einer anderen Vision hat er sogar die Perser und die Griechen mit Namen vorausgesagt. Na, er hat gesagt, das ist der König von Griechenland, der da kommen wird. Na, da haben die Griechen doch gar keine Rolle gespielt in der Größe in der Weltgeschichte. Aber Daniel hat das vorausgesagt. Na? Das ist also ganz, ganz spannend. Wir haben dann an anderer Stelle gesehen, auch im Buch Daniel, sieht man das sehr schön, dass das römische Reich das Reich sein wird, das auch ganz am Schluss bestehen wird. Und dann haben wir letztes Mal in der Offenbarung gesehen, dass der Johannes voraussagt, dass das römische Reich da sein wird und es wird weg sein und es wird wiederkommen. Und wenn wir jetzt in die Geschichte hineinschauen, dann sehen wir, wie das römische Reich Bestand hatte. Haben wir das letzte Mal auch nochmal geredet, weiß es noch jemand? Bis wann hatte das römische Reich Bestand?
Bis zum Kaiser 1700.
Fast, du bist ganz nah dran. 1814, oder? Na? Gell? Der letzte Kaiser des Römischen Reichs war Napoleon. Na, also mit ihm endete das dann. Der hat ja das nochmal versucht aufzurichten. Aber man sieht durch die Jahrhunderte hindurch immer einen Versuch, das Römische Reich als Machtinstitution, als politische Institution aufrechtzuerhalten bis 1814. Dann war endgültig aus, oder? Dann ist alles zerbrochen gewesen, genau wie es Johannes um 100 vor Christus vorausgesehen hat. Es wird da sein, es wird weg sein und es wird wiederkommen. Und dann ist genau das geschehen, oder? 1945, oder? Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Wunsch da, dass Europa wieder aufersteht, oder? Und dann hat man Europa auferstehen lassen, 1956, meine ich, war es, oder? Haben wir das letzte Mal gesehen. Wie nennt man die Verträge? Das ist ganz interessant. Vielleicht das waren die römischen Verträge, die geschlossen wurden, oder? Ja? Und hat versucht, das Römische Reich wieder ins Leben zu rufen. Und das ist ganz interessant, also da brauche ich nicht mal Bibel lesen, auch darauf habe ich schon hingewiesen, selbst nichtgläubige Historiker sehen in dem Europa heute eine Wiederauferstehung des alten Roms. Und das ist genau das, was jetzt vor unseren Augen geschieht. Werden wir noch gucken, wird sich schon noch ein bisschen verändern. So, dann haben wir noch etwas gesehen, nämlich, das ist das Reich, die Bibel macht das ganz klar, des Antichristen. Der wird sich dieses römische, wiedererstandene Römische Reich nachher als sein Reich allein.
Aber Antichrist heißt doch anstelle Gott.
Richtig.
Anstelle Gott, anstelle Jesus.
Jawohl.
Und der Papst hat gesagt, ich bin Christi Stellvertreter auf die Erde.
Also Antichristus, Anti im Griechischen hat zwei Bedeutungen, entweder gegen oder anstelle.
So. Und wo ich das gehört habe, das war in einem Gefängnis, ich habe das ja Raiuno Conti am Sonntag die Predigt im Angelus im Petrusplatz, da hat er gesagt, er ist ja Christi Stellvertreter. Mhm. Genau. Auf die Erde, dann wollte ich den mal schreiben, ob er mich mal einladet. Aber dann hat der Domenico Gambino gesagt, lass Giuseppe, vergiss das.
Also der Luther hat es schon, der Luther hat ihm das schon schriftlich mitgegeben. Ja. Du wärst gar nicht der Erste gewesen.
Okay. Na?
Also das ist ihm tatsächlich schon mitgeteilt worden, er hält trotzdem fest daran. Es ist in der Tat so, nur der Antichrist in der Bibel wird nicht der Papst sein, haben wir gesehen, sondern das ist ein politischer Führer, oder? Der sich aber am Ende wie eine Gottheit verehren lassen wird. Was wir aber auch gesehen haben, ist, dass dieses Tier, das nun dieses Reich des Antichristen symbolisiert, von jemand geritten wird. Wer saß auf dem Tier? Was haben wir gesehen? Wer saß auf diesem, das Tier, das dieses Reich des Antichristen jetzt symbolisiert, wer saß auf dem Tier?
Die Hure.
Die Hure, oder? Das heißt, wir hatten dieses
reutige Tier. Die falsche Gemeinde.
Jawohl. Und auf dem Tier hatten wir die Hure. Das heißt, wer gibt die Richtung vor?
Die Hure.
Die Hure. Und das ist ganz interessant. Das heißt, die Hure ist also eine falsche Gemeinde, oder? Eine falsche Kirche, die Macht hat, und das haben wir gerade gelesen, bitte schaut nochmal hinein, Kapitel 17, Vers 18. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die was hat?
Herrschaft über die Könige auf Erden.
Ja, jetzt muss man sich mal vorstellen, wer hat denn die Macht über die Könige der Erde? Jetzt denken wir nochmal erstmal an das Römische Reich zurück. Wer hatte denn? Wer hatte denn? Bitte, Petra?
Die katholische Kirche.
Natürlich. Wer hat denn den Kaiser Karl zum Kaiser des Römischen Reichs deutscher Nation gekrönt? Das war der Papst, oder? Wohin musste der Kaiser seinen Bußgang antreten? Na, zum Papst, oder? Verstehen wir? Die Päpste hatten die Macht über die Könige. Und das hat einen Grund, das werden wir gleich sehen. Und das sehen wir interessanterweise auch in Europa wiedergespiegelt. Da haben wir das letzte Mal auch noch drüber geredet. Ne? Fast schon symbolisch. Wer hatte denn die Schirmherrschaft bei den Lissabonner Verträgen symbolisch? Unter wem? Da gab es eine Statue, unter der die Lissabonner Verträge, die heute die Grundlage der Europäischen Union darstellen, unterzeichnet worden sind.
Muss der Maria sein?
Nein, es war die Statue von Papst Leo. Ne? Ganz genau. Also es ist ganz interessant. Und wir haben noch etwas gesehen, ne? Nämlich das Symbol Europas ist was? Was ist das Wappen Europas?
Die Sternenkönigin.
Richtig. Sehr gut, das ist der Sternenkranz, oder? Dieser Sternenkranz und der wiederum, diese 12 Sterne, habe ich euch letztes Mal ja kurz erklärt, wie es dazu gekommen ist geschichtlich. Na, das ist der Sternenkranz der Maria. Na, das heißt, die Maria ist die Schirmherrin Europas sozusagen. Das ist interessant. Na? Wir alle fahren mit dem Wappen der Maria auf unserem Auto spazieren, ob wir wollen oder nicht. Na? Also, ganz spannend, das wissen aber die allerwenigsten, beschäftigt man sich normalerweise auch nicht damit. Na? So, jetzt ist es interessant, als zum Beispiel der Papst gestorben ist, der letzte, der gestorben ist, das war nicht der Ratzinger, der wurde abgesetzt, na? Und ausgetauscht, das gab es ganz selten.
Johannes Paul.
Wer kam denn zum Beispiel zu seinem Begräbnis? Wer war denn da bei seinem Begräbnis? Da stand ein George Bush am Grab. Der hat nicht irgendeinen Minister geschickt. Der mächtigste Präsident dieser Welt war höchstpersönlich da. Da stand ein Assad am Grab.
Assad?
Das war der, wer war Assad? Syrien. Das war der, ja, war der Diktator von Syrien. Ein Moslem. Na, der stand auch am Grab. Da standen die mächtigsten Menschen der Welt an diesem Grab des Papstes. Na, die kamen zu seiner Beerdigung. Das muss man sich mal vorstellen.
Also George Bush und...
Sie waren da, ne? Ja. Gab es noch andere, die da waren. Ne? Also das ist ganz interessant. Das heißt, da muss was da sein. Ne? Das können wir gar nicht vorstellen. Und heute haben wir einen kleinen Einblick bekommen. Diese Hure, diese falsche Kirche ist gleichzeitig auch noch was? Schaut nochmal in das 18. Kapitel hinein. Die ist nicht nur falsche Kirche, sondern was ist sie?
Was ein anderer Engel, oder?
Nein. Wenn ihr mal hineinschaut in die Verse ab Vers 9 weg.
Der Haus und der Dämon.
Jawohl, da kommen wir heute noch drauf. Danke, Petra.
Was die ist Stadt sie? Babylon.
Jawohl, die Stadt Babylon. Und was ist sie? Schaut mal da hinein. Schaut mal in die Verse 9 bis 17. Das reicht schon. Aber man könnte noch weiterlesen. Na, also ganz schnell nur einfach überfliegen. Das,
also sie ist reich.
Sie ist reich, aber sie ist nicht nur reich, sondern was ist sie?
Prächtig.
Die ist prächtig, die ist reich, die ist prächtig. Na? Was ist sie noch? Schau mal.
Ein Handelszentrum.
Oh, sehr gut. Das ist ein Handelszentrum. Das ist eine Handelsmacht. Na, wenn die am Schluss zerstört wird, dann heißt es hier, dass die Könige der Erde,
weinen.
Die werden weinen. Und die Kaufleute der Erde, die werden weinen und werden trauern. Ne? Die werden hier sagen, ne? Ihr ganzer Reichtum ist, wehe, wehe die große Stadt. Ne? Die bekleidet werden, die Steuermänner und die Schiffsleute und so weiter, die stehen von Ferne und sagen, wer wird jetzt unsere Ware kaufen? Das ist eine Handelsmacht. Und genau das macht diese Institution so mächtig. Ja? Das ist auch eine Handelsmacht. Ist übrigens auch interessant, das ist die katholische Kirche nun mal auch. Na, allein das Vermögen der katholischen Kirche in Deutschland wurde bei einer Schätzung 2001 auf 270 Milliarden Euro geschätzt, nur in Deutschland.
Das ist zu wenig.
Das ist nur Deutschland, Giuseppe. Ne? Und 270 Milliarden ist dann doch ein bisschen was.
Bisschen, ne? Wenig.
Ja, ein bisschen wenig.
Ja.
Ja. Also,
ne? Wie hat der deutsche Staat?
Da ist eine Macht dahinter. So, das heißt, bitte?
Und durch diese Macht war sie einflussreich.
Durch diese Macht ist sie einflussreich, ne? Ganz genau. Und jetzt passiert etwas. Wir sehen jetzt hier diese Hure, ne? Wir haben ja gesehen, am Ende entsteht das natürlich aus der Kirche heraus. Ne? Wir haben gesehen, wie diese Kirche betrunken ist, diese Hure vom Blut der Heiligen. Und dann haben wir gesehen, oder? Wie viele Millionen, es sind wirklich Millionen Menschen um ihres Glaubens willen getötet worden sind über die Jahrhunderte.
Von der katholischen Kirche.
Ja, das ist einfach, das kann man nicht mehr wegleugnen. Das ist einfach da. Das ist Realität. Und dann ist es ganz interessant, oder? Nämlich, wir finden in der Kirche tatsächlich eine Antibraut. Warum?
Weil die gegen...
Richtig, weil die sich genau an diese Stelle setzt, oder? Ja. Und das ist ganz interessant. Die Bibel redet davon, dass ich errettet werde durch Glauben an Jesus. Nur aus Gnade. Ich brauche nichts bringen. Jesus hat am Kreuz alles für mich gemacht. Alles, was ich machen muss, ist, dass ich im Glauben Jesus als meinen Retter annehme. Na, was redet denn die Kirche? Die redet ja auch von Jesus. Die redet auch von der Gnade. Die redet auch von Vergebung.
Aber verdreht.
Wie verdreht?
Ja, das...
Noch was dazu.
Du musst
was machen.
Jawohl, du musst Los immer, sehr gut, du musst immer was dazu tun, oder?
Genau.
Und deswegen hat Luther die vier Soli geprägt, oder?
Ja.
Der hat gesagt, vier Soli oder Solus, ne? Alleine. Der hat gesagt... Bringen wir sie zusammen. Was waren die vier alleine, die Luther geprägt hat?
Sola Scriptura.
Sola Gratia, das heißt allein die?
Gnade.
Gnade.
Sola Scriptura.
Sola Scriptura, allein die Schrift.
Sola Christus.
Solus Christus, alleine Christus und?
Solo Gloria.
Fast, das kam später dazu, das war nicht von Reformatoren. Sola Fide.
Fide.
Allein der Glaube.
Der Glaube, ja.
Diese vier Alleins, die hat... kamen in der Reformation wieder auf den Tisch, als man gesagt hat, Leute, das ist die falsche Richtung. Wenn wir den Weg gehen, gehen wir verloren. Ja? Und das hat natürlich für ein bisschen Aufstand. Und
weil der hat sich ja mit der Bibel beschäftigt.
Der kam,
ich habe ja seine Biografie gelesen von Luther.
Ja.
Und der hat ja oft geredet, gerungen. Der hat sich auch für jeden Tag getauft. Wollte sich beichten.
Beichten und alles. Ja,
zum
genau.
Pfarrer hat gesagt, aber das geht nicht.
Ja.
Und dann hat er sich widersprochen. Dann hat man den...
Ja,
und dann, umbringen wollen und alles drum und dran.
Ganz genau. Also, na, das heißt, wir sehen hier dieses Konstrukt der Hure, das schon heute ein Stück weit sichtbar wird. Das wird sich noch verändern, bis es zu dieser endgültigen Gestalt kommt, oder? Und wir sehen, und das ist ganz wichtig, diese Hure, dieses Konstrukt, diese religiöse Gemeinschaft, na, dieser religiöse System hat die Macht über das Tier. Warum?
Weil sie führt.
Sie jawohl, warum kann sie führen? Ganz logisch, sind zwei Dinge, die uns auch der Bibeltext vor Augen hält letztlich. Ne? Das waren zwei Dinge, die wir gesehen haben. Das eine ist ihr Reichtum, ihre Kaufmannsmacht und das andere ist noch etwas. Was kann ich mit Religion machen?
Angst. Verführen.
Ich kann verführen, oder? Ich kann Angst machen, oder? Na, Religion ist, sonst mal kam es aus dem kommunistischen Eck. Was ist Religion? Opium fürs Volk. Na, du kommst aus einem kommunistischen Land. Na? Du musst es wissen, Olga. Na? Religion ist Opium fürs Volk. Oder? Da kann ich das Volk betäuben.
Aber sie hat es scheinbar nicht begriffen.
Und jetzt ist ganz interessant, was haben denn die Römer noch bevor das Christentum Staatsreligion wurde gemacht, mit den Religionen der Völker, die sie erobert haben?
Deswegen wollen sie ja die Kommunisten umbringen.
Sie haben sie mit aufgenommen.
Die haben sie mit aufgenommen, oder? Was hat man in Rom gebaut? Da hat man einen extra Ort dafür gehabt, das Pantheon, oder? Und da hat man dann die ganzen Götter von den Völkern, die man erobert hat, zusammengeführt, oder? Und dadurch war das sehr schön, ne, wenn ich jetzt hier das Volk vom Thorsten erobert habe und das vom Daniel und das vom Hans-Jürgen, ne, dann hatten die alle so ihre eigenen Glaubensgeschichten, das wäre schwierig gewesen, die zusammenzupacken. Und da hat man dann in Rom das Pantheon gehabt und da konnten die alle ihre Götter wieder verehren. Wichtig war nur, dass einer oben drüber stand. Das war der Kaiser. Na? Also das ist ganz, ganz interessant. Das heißt, da hat man alle Religionen zusammengemischt und einen riesen Mischmasch draus gemacht. Und das ist dann, wenn man es kirchengeschichtlich sieht, später die Kirche geworden. Das ist ganz interessant. Na? Als dann die Religion, die christliche Religion, Staatsreligion wurde, was ist passiert? Es gab ein Riesenproblem. Denn was kennt die Bibel nicht, was all diese Heidenreligionen hatten?
Noch ein Gott.
Eine Muttergöttin.
Super, eine Muttergöttin. Die ganzen Heidenreligionen hatten alle eine Muttergöttin. Das hatte das Christentum nicht, das war jetzt ein Problem. Na? Und jetzt gab es da Spannungen im Römischen Reich, weil man seine Muttergöttin nicht mehr wiedergefunden hat. Und dann gab es ein Konzil und dieses Konzil wurde interessanterweise wo abgehalten?
In Rom.
Nein, in Ephesus. Und was war in Ephesus ursprünglich gewesen?
Die Diana.
Jawohl, da stand der Tempel der Diana, das war eins der 7 Weltwunder der Antike, oder? Und das war die Muttergöttin schlechthin, oder? Dort, wo die damals, als Paulus da waren, stundenlang gerufen haben, groß ist die Diana der Epheser. Ja? In dem Ort haben sie dann 431, glaube ich war es, ein Konzil abgehalten. Und in diesem Konzil wurde die Maria zur Theotoktos erklärt. Das ist nicht nur eine Muttergöttin, sondern was bedeutet das? Das bedeutet die Gottesgebärerin. Was heißt denn Gottesgebärerin?
Naja, dann wäre sie ja noch über Gott, oder?
Sehr
gut. Weil wenn sie ihn auf die Welt bringt, sozusagen.
Richtig, dann wäre sie über Gott, weil sie Gott sogar auf die Welt gebracht hat. Du musst es sich mal vorstellen, was das für eine Anmaßung ist. Ne? Das wurde dort beschlossen und kurzerhand, das kann man heute wirklich nachvollziehen, da gibt es sehr spannende Bücher auch drüber, hat man dann die Maria in die Verehrung der Religion mit eingeführt und das war ganz einfach. Man hat einfach die alten Gedichte und Lieder, die an irgendeine dieser heidnischen Göttinnen gerichtet waren, hergenommen und hat nur den Namen ausgetauscht. Na, ich habe mal mit einem Dozenten für Kirchengeschichte geredet, der hat mir erzählt, der war in Ephesus, da kann man an der Diana-Statue noch immer sehen, dass das Diana raus und Maria reingemeißelt.
Und Maria ist ja in Ephesus ja begraben, oder?
Da gab man auch. Die ist doch in den Himmel aufgefahren, die kann gar nicht begraben sein. Aber das wurde aber erst 1951 entdeckt, glaube ich. Ne?
Ja.
Ich glaube, da kam das, oder? 1951, also egal. Ne? Müssen wir aufpassen. Da ist ein bisschen ein schwieriges Konstrukt. Ne?
Die Bibel sagt, keine ist im Himmel aufgefahren mit lebendigem Leib.
Nein, keiner.
Außer Jesus,
ganz genau.
Ne? Und es gibt ja Dokumente, wo Maria, die Mutter Jesus, in Ephesus begraben ist.
Weiß ich nicht, habe ich mich noch nie mit...
Habe
ich mich noch nie mit beschäftigt, aber wenn es so wäre, kann sie nicht im Himmel gefahren sein, leiblich. Ne? Ganz genau. So, die Maria darf uns ein großes Vorbild sein, wenn es um den Glauben geht. Das ist so, aber mit all den Abstrichen, die wir bei allen Menschen haben. Ja, auch sie ist am Ende ein Mensch, der nur aus Gnade gerettet wird.
Das sucht nicht die katholische Kirche in den Apokryphen die Begründung, dass Maria Gottes Mutter ist?
Das habe ich aus den Apokryphen noch nie gehört, weil die Apokryphen sind ja alttestamentlich, da hat es ja die Maria noch gar nicht gegeben.
Nein, genau. Das war eine Vision von einer älteren Dame,
ja.
Irgendwie um das 1950 rum, irgendwie sowas.
Und da kam dann das her.
Apokryphen sind von alten Testament.
Ja.
Alle.
Genau. Apokryphen sind alle altes Testament. Ja. Genau. Gut. Also, na, wir sehen hier dieses Konstrukt, aus dem dann später auch diese Hure Babylon sozusagen hervorgehen wird. Auch diese Linien sind in der Bibel sehr deutlich gezeichnet. Und jetzt wird es ganz interessant. Diese Hure sitzt auf dem Tier. Aber was will das Tier? Das haben wir ja auch schon gesehen. Wenn wir uns nochmal zurückerinnern, Offenbarung Kapitel 13. Was will das Tier haben? Schlag mal bitte auf. Offenbarung Kapitel 13. Was will der Antichrist? Ja, danke, dann brauchen wir es nicht mehr aufschlagen. Der will natürlich Anbetung, oder? Der will, dass die Menschen ihn anbeten und ihn sozusagen als Gottheit verehren. Jetzt hat er nur ein Problem. Nämlich welches?
Dass die Hure das auch will.
Ja, dass die Hure das auch will. Und jetzt passiert Folgendes, wenn wir hier hineinschauen, Kapitel 17, Vers 16. Na, was wird geschehen? Was wird geschehen? Was steht hier?
Diese 10 Hörner
werden also, passen. Die 10 Hörner und noch jemand steht hier.
Das Tier.
Und das Tier. Wer waren die 10 Hörner? Jawohl, das sind die 10 Könige, die am Schluss ihre Macht dem Tier geben werden, haben wir gesehen. Die werden zu ein und derselben Zeit regieren. Sie werden also Machthaber sein, die zur gleichen Zeit an der Macht sind. Und die werden ihre Herrschaftsmacht dem Tier übergeben, oder? Drei davon werden es nicht freiwillig tun, haben wir letztes Mal auch festgestellt. Die wird der Antichrist demütigen. Das beschreibt Daniel in Daniel Kapitel 7, oder? Dieses Horn, das drei ausreißt, das drei Könige demütigen wird. So heißt es. Das heißt, somit werden diese 10 Hörner letztlich ihre Macht dem Tier geben. Und jetzt steht hier etwas. Was steht hier über diese 10 Könige, die dort am Ende regieren werden und den Antichristen? Was werden die tun? Was steht hier?
Sie werden die Hure hassen und sie verlüsten, ja. Bösen, und sie werden ihr Fleisch verzehren und sie
mit. Ja. Das Erste, was wir lesen, ist, dass sie die Hure hassen werden. Und jetzt verstehen wir auch, warum sie die Hure hassen werden. Warum? Ich weiß es ganz genau. Ne? Das ist letztlich ganz einfach. Das ist ein. Um was geht's hier?
Es ist eigentlich so. Macht.
Jawohl. Genau, bitte?
Es ist so wie immer. Ich lerne jetzt nämlich gerade mit Dominik Geschichte, weil er eben Otto der Erste. Und dann haben sie ihm die Treue geschworen. Ein Jahr später wollten sie ihn schon wieder weghaben.
Es geht immer um Macht, oder? Und genauso ist es hier auch, es geht einfach um Macht, oder? Die werden die Hure hassen, weil sie die Macht hat. Sie sitzt ja auf dem Tier. Sie hat die Zügel in der Hand, oder? Und das merkt man ja heute schon, oder? Dass vielen großen Politikern das natürlich nicht besonders genehm ist, ne? Dass die Zügel am Ende noch woanders zusammenlaufen. Aber am Schluss wird es richtig offenbar werden, sie werden die Hure hassen. Was passiert, wenn jemand anders hasst?
Dann will er es weghaben.
Dann will ich ihn weghaben. Jetzt ist interessant, ne? Der Herr Jesus beschreibt es mal sehr schön. Ne? Wenn wir mal aufschlagen, Matthäus Kapitel 5, Vers 22, was der Herr Jesus uns über den Hass eines Menschen sagt. Jawohl, darf jemand lesen, bitte? Matthäus Kapitel 5, Vers 22. Was passiert, wenn ein Mensch hasst? Wie beurteilt Gott das?
Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuer schuldig.
Was erlebe ich hier, wenn ich einen anderen ablehne? Wie beurteilt Gott das?
Das wird auf mich dann drauf gewendet.
Ja, das heißt, gehen wir noch einen Schritt weiter. Sehr gut. Das heißt, was werde ich an dieser Stelle?
Verurteilt selber.
Jawohl,
ich selber, das mache ich. Das habe ich dann gemacht.
Sehr gut, genau.
Weil ich gegen Gott, der macht das, was Gott nicht möchte.
Jawohl, lies mal noch den Vers 21 dazu, Giuseppe.
Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, in 2. Mose, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein.
Jawohl. Na, das geht voraus. Jesus sagt, wer tötet, soll das Gericht schuldig sein. So steht es in 2. Mose. Ich aber sage euch, wer seinem Bruder zürnt ohne Grund, der wird dem Gericht verfallen sein. Wer zu ihm sagt, du Narr, der wird dem Synedrium, dem Hohen Rat verfallen sein. Wer sagt, du Verrückter, na, der wird der Hölle des Feuers verfallen sein. Das heißt, der wird vor Gott schon zu einem Mörder. Dort, wo ich einen Menschen hasse, ist das vor Gott schon wie ein Mord. Warum?
Weil es immer bei mir im Herzen beginnt wahrscheinlich.
Jawohl, weil das bei mir im Herzen beginnt, oder? Da fange ich an. Das ist schon der erste Schritt dahin, oder? Wenn wir mal aufschlagen jetzt den ersten Johannesbrief, wir schlagen kurz 2 Stellen dazu auf. Erster Johannesbrief, Kapitel 3, Entschuldigung. Das heißt, ein bisschen nach hinten ist kurz vor der Offenbarung. Na, je nach Bibelübersetzung, bei Luther ist es ein bisschen weiter vorne. Der hat ein bisschen eine andere Einteilung. Der hat nämlich den Jakobusbrief ganz nach hinten gesetzt. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 15.
Jeder, der hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat.
Super. Das heißt, wenn ich einen Menschen hasse, wenn ich meinen Bruder hasse, dann bin ich schon ein Mörder. Und ich möchte euch das jetzt an einem Beispiel zeigen. Schlagt mal bitte 1. Mose auf. Ganz vorne, Kapitel 37. Und dann lesen wir mal den Vers 4.
1. Mose, Kapitel 34.
37. 37, Vers 4. Warten wir noch ganz kurz, bis es alle haben. Willst du vorlesen, Giuseppe?
Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieb hatte, als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Das ist doch von Josef, oder?
Das ist die Geschichte von Josef. Wurden sie ihm Feind? Man kann auch übersetzen.
Da hassten sie ihn.
Na? Und, steht bei dir das mal mit dem kein liebes Wort mehr sagen anders noch drin?
Da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen.
Ja, kein freundliches Wort konnten ihr nicht mehr. Merken wir was? Dieser Hass führt schon dazu, dass sie ihn jetzt nicht mal mehr grüßen können. Die können kein freundliches Wort mehr. Das macht der Hass mit ihr. Und der nächste Schritt ist, was machen sie dann, ein bisschen später, na, als der Josef zu ihnen kommt und sie auf dem Feld sind, da beschließen sie,
ihn umzubringen.
Wir bringen ihn um. Seht ihr, das ist ganz typisch. Sünde beginnt immer wo? In mir, in meinen Gedanken. Das ist der Ursprung.
Deswegen sagt Paul, ob ich Raum gebe oder nicht,
ja.
Jeder sündigt und jeder kriegt die Gedanken. Und dann kommt darauf an, was ich danach mache.
Was ich mache mit
ob
den Gedanken.
Ob ich das Gebet Jesus bringe.
Ja, oder ob ich den Gedanken ich freien Lauf lasse. Ganz genau. Na? Also, können wir wieder zurückgehen in die Offenbarung? Das macht der Hass. Und genauso ist ja auch das Tier das und die 10 Hörner, also der Antichrist und diese 10 Könige, und dieses ganze politische Gebilde, die werden diese Hure, dieses religiöse System, diese falsche Kirche hassen.
Friedemann?
Ja?
Entschuldigung, darf ich mal dazwischen fragen?
Darfst du gerne?
Die 10 Hörner, die jetzt ja? die Hure hassen werden, sind das die 10 Hörner, die aus Vers 12 sind und dass das Tier dann später 3 umbringen wird?
Ja, ganz genau, richtig. Das sind genau diese 10 Hörner, ja. Mhm. Ganz genau.
Also sind die da noch am Leben, alle dann?
Ja, weißt du, die Frage ist, das steht nicht in der Bibel, dass er sie umbringt, steht drin, dass er sie demütigt. Ne? Der reißt sie aus, das heißt, die 3 geben dann ihr Reich nachher auch ihm, aber nicht freiwillig, oder? Genau, okay. So würde ich es verstehen. Und dann passt es auch zusammen, weil das ist am Anfang schon, wenn er die Macht ergreift. Gell? Gut, also, die werden sie hassen. Und was ist jetzt die Folge dieses Hasses? Was werden sie jetzt tun mit dieser Hure? Sind mehrere Schritte.
Also ich denke, es wird einen Krieg geben, oder? Verwüsten, oder?
Mhm. Also die machen sie... Jawohl. Die machen sie öde, hat jemand was anderes da stehen?
Wenn die Fleisch fressen.
Das kommt... Jawohl, das ist dann das Zweite. Sie werden sie nackt machen. Und dann?
Ihr Fleisch fressen.
Ihr Fleisch fressen.
Im Feuer verbrennen.
Und im Feuer verbrennen. Was bedeutet das? Was bedeutet öde machen? Hat da jemand noch was anderes übersetzt?
Verwüsten.
Verwüsten? Gibt es noch eine Übersetzung? Das ist alles richtig, das beinhaltet dieses Wort. Ne? Wenn wir mal hineinschauen auf Hesekiel 26, Vers 19, da wird was ganz Ähnliches beschrieben und da beschreibt uns die Bibel, was sie mit Verwüstung meint. Ne? Hesekiel 26, Vers 19. Wir müssen ein bisschen hin und her springen, aber das schadet uns ja nicht.
Was war das jetzt?
Hesekiel 26, Vers 19. Da ist die Rede von Tyros, von dieser großen Handelsstadt. Mhm. Und da beschreibt uns die Bibel, was Gott damit meint, wenn er von dieser Verwüstung spricht.
Denn so sagt der Herr, ich will dich zu einer Wüstenstadt machen wie andere Städte, in denen nie jemand wohnt und eine große Flut über dich kommen lassen, sodass dich große Wasser bedecken.
Super. Gell? Das heißt, was ist die Folge dieser Verwüstung in der Bibel?
Unbewohnte Stadt.
Unbewohnt, ganz genau. Und man kann dieses Wort auch mit entvölkert übersetzen, oder? Das heißt, was wird der Antichrist und seine Könige machen mit dieser Hure und ihren Anhängern sozusagen.
Dass es sie nicht mehr gibt.
Also entmachten und darum.
Entmachten?
Und dann vernichten.
Die werden versuchen, die auszumrotten. Oder? Das, was hier steht. Die werden die Hure verwüsten. Wir werden sie entvölkern. Na? Wie das im Detail ausschaut, ich glaube, da kann ich, sagt uns die Bibel nicht mehr. Wir sehen nur, das ist das Ziel, das der Antichrist verfolgen wird. Sie werden die Hure entvölkern. Sie werden sie verwüsten. Zu einem unbewohnbaren Platz machen sozusagen. Wenn das jetzt ein System ist, dann bedeutet das, dass die Menschen, die dieses System verantworten,
aufgelöst werden.
Oh, aufgelöst ist gut in Salzsäure. Ne? dass diese Menschen, die das, ja, genau, dass die Menschen, die dieses System tragen und nach außen darstellen, die werden vernichtet. Das ist das, was hier steht. Die werden die Hure verwüsten, werden sie entvölkern. Das ist das, was aus dem Hass jetzt entsteht. Was werden sie dann machen?
Berauben.
Jawohl, sie werden sie nackt machen, oder? Wir haben das letzte Mal gesehen, diese gekleidet in wirklich Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelstein und Perlen, oder? In einem wunderbaren Prachtgewand kommt sie daher und jetzt werden sie die Hure nackt machen.
Oder arm.
Jawohl. Das heißt, was verliert sie jetzt?
Alles
Ansehen.
All die Herrlichkeit, die sie hatte, wird vernichtet. Oder? Das muss er auch tun, sonst hätten die Menschen nämlich was? Wieder Sehnsucht danach. Ja? Der versucht das wirklich kaputt zu machen alles. Was ist das Nächste, was sie tun werden? Ja, ihr Fleisch fressen. Na, wie muss ich denn das jetzt verstehen? Einfach aus dem logischen Kontext heraus. Na, das macht keinen Sinn, oder? Genau. Was muss das bedeuten aus dem Kontext heraus? Was versucht das Tier und die Könige jetzt? Und da steckt auch eine Logik dahinter.
Also nehmen wir die Nahrung?
Ja, die nehmen ja nicht die Nahrung, sondern die nehmen sie zur Nahrung. Das heißt, na, das heißt, was bedeutet das? Was machen die?
Entmachten. Und dass alle Macht ihr entnommen ist und sie keine Richterfunktion mehr hat.
Jawohl. Na, das heißt, die drehen den Spieß jetzt wieder um, oder? Das ist ganz interessant, wenn wir in die Geschichte schauen, dann hat das Spiel, haben die ersten Päpste mit den römischen Kaisern gemacht. Ne? Nachdem nämlich das römische Reich in sich zerbrochen ist und auch der Westen seine Macht verloren hat, an wen gingen denn die Kaisertitel und die Insignien der Kaiser über? Ja, an den Papst. Oder? Und der Papst hat sich feiern lassen wie ein Kaiser. Dann hat er jetzt die Macht. Und die werden sich das wieder zurückholen, im Prinzip. Ne? Die werden ihr Fleisch fressen. Ne? Die werden sozusagen das, was jetzt nenne ich es mal in Anführungszeichen, genießbar ist, in sich aufnehmen. Oder? Gerhard Meyer hat das ja schön beschrieben, hat gesagt, kulturelle und religiöse Aneignung. Na, das, was sie brauchen aus diesem System der Hure, das werden sie jetzt für sich selber nehmen. Das werden sie selber machen. Und der Rest wird dann vernichtet für immer. Die werden dieses System der Hure komplett vernichten. Das sehen wir auch nochmal, wenn wir in das Kapitel 18 dann schauen, wo das im Detail beschrieben wird, oder? Na, wenn wir mal gucken, ab Vers 14 bis Vers 23, da gibt es einen Kanon, der mehrmals genannt wird. Schaut mal in den Vers 14 und dann in die Verse 21 bis 23 und schaut mal, ob ihr diesen Kanon findet. 18, Vers 14 und dann die Verse 21 bis 23.
Nicht mehr gefunden, oder?
Jawohl, super. Gell? Der Ausdruck nie mehr. Nie mehr gefunden, nie mehr gehört, nie mehr gehört, nie mehr in dir scheinen, nie mehr gehört. Wie oft kommt das vor? Wie oft kommt nie mehr vor in diesen Abschnitten, in diesen wenigen Versen? Dann hast du zu wenig gezählt. Wenn du 4 gezählt hast, hast du zu wenig gezählt. Also Vers 14 und dann Vers 21, 22 und 23. Wie oft finden wir dieses nie mehr?
Ich glaube 10-mal.
Nein, das ist zu viel. Aber wir nähern uns dem Ziel. Wenn wir jetzt eine gute Mitte bilden. Aus der
10, 7.
Sehr gut, danke Hans-Jürgen. Also, das ist es. 7-mal. Na? eine Zahl der Vollkommenheit in der Bibel. Warum wird siebenmal dieses nie mehr jetzt in Zusammenhang mit dem Gericht über die Hure ausgedrückt? Was drückt Gott dadurch aus?
Endgültig.
Das Gericht ist ein endgültiges Gericht. Ganz genau. Das ist ein wirklich endgültiges Gericht. Nie mehr. Das ist dramatisch. Es geht hier hinein für diese Hure in ein endgültiges Gericht. Und das Interessante ist, durch wen führt Gott jetzt dieses Gericht aus? Vers 17. Ah, Entschuldigung, ja, 17, danke Hans-Jürgen. Der Hans-Jürgen versteht mich, ohne dass ich alles sage, ne? Das ist echt gut. 17. Durch wen führt er das aus?
Durch ein Tier, oder?
Ja, durch das Tier und?
Die Könige.
Die Könige. Das ist ja interessant, oder? Denn was wollten das Tier und die Könige eigentlich mit Blick auf Gott? Laut Olga. Sie wollten doch selber Gott sein. Das Tier, der Antichrist, will sich verehren lassen wie Gott selbst. Und muss doch am Ende
passen.
Inwiefern?
Zum Hauptausrichten.
Er muss sich nach Gott ausrichten. Er kann am Ende nicht anders als das, was Gott schon längst beschlossen hat. Denk mal dran an die Geburt des Herrn Jesus. Wenn wir diese biblischen Linien ziehen, dann wird der Antichrist der letzte Kaiser des Römischen Reichs sein. Das wird wieder wie ein Kaiser sein. Genau. Also, das Tier, der Antichrist, wird der letzte Kaiser des Römischen Reiches sein. Wer war denn der erste Kaiser des Römischen Reiches? Wer war der erste Kaiser?
Augustus.
Ja, das war Augustus, richtig. Das ist interessant und der wird ja auch in der Bibel genannt, auch mit Namen, oder? Und was hat der Mann gemacht? Was hat er gemacht?
Der Monat
wahrscheinlich, ne? Genau. So, Augustus, der hieß ja eigentlich gar nicht Augustus, sondern, wie hieß denn der gute Kerl?
Oktavian, oder?
Dankeschön, der hieß Octavian, richtig, ne? Augustus war der Titel, den er sich gegeben hat, das heißt der Anbetungswürdige, oder? Das heißt, was hat er gedacht, wer er ist?
Gott.
Gott, oder? Das heißt, der erste Kaiser hat es gedacht und viele nach ihm auch und der letzte wird es auf alle Fälle auch wieder denken, ne? Und manche Politiker heute sind schon auf dem Sprung dazu, ne? Die sind dann nicht mehr weit entfernt. Wenn du Xi Jinping anschaust in China, der ist auch überzeugt, dass er Gott ist. Ne? Oder den darf man nicht mehr kritisieren. Der hat ein Gesetz erlassen, dass du ihn nicht kritisieren darfst. Ne? Sonst kommst du ins Gefängnis. Ja. Also ist schon dramatisch. Ne? Und die Kirchen müssen sein Bild am Altar aufstellen.
Ja,
in China.
Die
offiziellen Kirchen. Die anderen Kirchen werden eh verhaftet. Ne? Ja. Also, ne? Das heißt, der erste Kaiser dachte, er ist Gott und er hat sich deswegen auch diesen Titel Augustus gegeben, der hat sich verehren lassen wie ein Gott und jetzt macht er etwas. Was hat er gemacht, der Augustus? Das kennen wir alle aus der Weihnachtsgeschichte. Warum hat er denn eine Volkszählung gemacht?
Weil er wissen wollte, wie groß
und herrlich sein Reich ist. Und was wird dadurch? Was geschieht dadurch? Was für eine Prophezeiung? Was war nämlich mit Jesus und Maria und Josef?
Die müssen nach Bethlehem.
Ja, wo waren denn die?
In Nazareth.
In Nazareth. Aber wo war eigentlich ihr Erbteil? Aus welcher Linie kamen sie denn?
Auf David.
Ja, aus Davids Linie. Die hatten ein Erbteil in Bethlehem, oder? Verstehen wir, aber da waren die schon gar nicht mehr. Dann merken wir auch, wie durcheinander das Ganze gekommen war, oder? Da haben die gar nicht mehr gelebt in ihrem Erbteil. Aber jetzt kommt dieser Ausruf des Kaisers und den hat er nicht gemacht, damit die Prophezeiung von Micha in Erfüllung geht, oder? Damit Jesus in Bethlehem, von dem wusste der ja gar nichts, oder? Der macht aber diesen Ausruf, jeder muss sich schätzen lassen und muss in seine Heimatstadt. Ja, da mussten die zwei nach Bethlehem. Und auf einmal merke ich etwas. Da ist dieser gewaltige Kaiser, der denkt, er ist Gott. Und der vielleicht auch von manchen Menschen so gesehen wird, als wäre er allmächtig. Und am Ende?
Macht er das, was Gott sagt?
Jawohl. Am Ende bleibt ihm nichts anderes übrig, als das zu tun, was Gott will. Und wenn wir einmal die Sprüche aufschlagen, Sprüche 21, Vers 1, da ist es wunderbar zusammengefasst.
Sprüche
21, Vers 1. Darf gerne jemand vorlesen?
Des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will.
Das ist gewaltig. Das Herz eines Königs ist in der Hand des Herrn wie ein Wasserbach. Der kann es lenken, wie er will. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht wunderschön? Was darf denn ich als Christ jetzt wissen? Was darf ich jetzt da mitnehmen?
Dass ich für Herrn Scholz bete.
Ach, da kann ich für Herrn Scholz beten, ganz genau. Natürlich. Schaut mal, als der Herr Jesus vor Pontius Pilatus steht und der Pilatus unbedingt bestimmte Antworten von ihm haben will und Jesus reagiert nicht. Und dann sagt der Herr Jesus, sagt er zu ihm, ich habe doch Macht, dich töten zu lassen oder dich freizugeben. Was sagt der Herr Jesus?
Du hast keine Macht.
Wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Der weiß auch jetzt, mein Leben liegt doch nicht in der Hand eines Pontius Pilatus. Das Leben der Gläubigen lag auch nicht in der Hand eines Augustus und das Leben der Gläubigen liegt auch nicht in der Hand eines Xi Jinping oder eines Scholz oder eines Biden oder eines Antichristen. Sondern mein Leben liegt in der Hand meines gewaltigen Gottes. Und der lenkt die Herzen der Könige wie Wasserbäche. Und da lässt er auch manches Notvolle zu, oder? Das haben wir Menschen uns selber zuzuschreiben am Ende des Tages. Oder wir haben Gott abgelehnt in unserem Leben. Und diese Welt liegt im Argen. Auch das sehen wir in der Bibel, oder? Das sehen wir auch hier, wie die Mächte der Finsternis sich aufbäumen, weil sie die Macht haben wollen. Im Buch Micha heißt es mal, es ist dir gesagt, was gut für dich ist, gell? Oh Mensch.
Aber du herrschst nicht.
Das ist meine Entscheidung. Wenn wir hineinschauen, Sprüche 16, Vers 9, wird es nochmal wunderschön deutlich, gell? Ich bin gemein, jetzt seid ihr schon in die Offenbarung wieder zurück.
Ja, ja.
Aber das macht nichts. Ne? Also, Sprüche 16, Vers 9, darf auch gerne jemand vorlesen.
Des Menschen Herz erdenkt sich sein Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt.
Ha? Der werde ich als Mensch?
So klein.
Ganz klein. Am Ende kann ich nicht, wie ich will. Na? Und der Mensch kann viel, wie er will, weil es Gott geschehen lässt. Weil Gott uns, das gehört zu dieser Ebenbildlichkeit, zu dieser Verantwortung, die Gott uns gestellt hat. Er nimmt uns ernst, deswegen lässt er uns auch unseren Willen ein Stück weit. Lässt uns auch die Konsequenzen tragen, oder? Das gehört dazu.
Er hat uns ja auch einen Geist gegeben.
Richtig. Wir sind keine Marionetten. Na? Aber am Ende kommt doch Gott an sein Ziel. Oder?
Und alles, was passiert, ist so unter in Römer 8.
28 dient uns zum Besten. Oder? Ja. Denken wir an den Josef, oder?
Den die Gott lieben.
Ja, wenn mein Leben in der Hand Jesu liegt, oder? Dann darf ich das wissen. Denken wir an den Josef, oder? Als seine Brüder ihn töten wollen. Das lässt Gott nicht zu, oder?
Ist er zum
aber er lässt zu, dass sie ihn als Sklave verkaufen, oder? Wie mag der Josef vielleicht gerungen haben, auch gerungen mit Gott, oder? Wie kannst du das zulassen? Und dann liegt er in diesem Brunnen drin und dann kommt eine Karawane vorbei. Die Karawane hat Gott schon geschickt. Da war der Josef noch gar nicht bei seinen Brüdern. Da hat die sich schon auf den Weg gemacht. Da hat Gott es gewusst, dass er diese Karawane benutzen wird. Denn als sie die Karawane sehen, sagen sie, wir verkaufen ihn, statt dass sie ihn umbringen. Und am Ende rettet der Josef ihnen allen und noch vielen anderen das Leben.
Und hat ganz und Ägypten.
Jetzt könnten wir solche Geschichten zuhauf aus der Bibel sehen. Da ist dieses kleine Mädchen, oder? Die Geschichte vom Naaman, oder? Israel war gottlos geworden. Aber dieses kleine Mädchen, das kam wohl, das hatte Gott lieb. Das merkt man an dem wenigen, was über dieses kleine Mädchen erzählt wird, oder? Denn wen liebt die? Die wird ja entführt. Ein kleines Mädchen. Die wird entführt. Gibt so ein schönes Lied, oder? Mit 17, da hat man noch Träume, da wachsen noch alle Bäume und so weiter. Ne? Für dieses Mädchen war das Leben zerstört, als sie dort entführt wurde von diesen Streifschalen. Und da kann man schon fragen, Gott, warum machst du das? Und was macht jetzt dieses Mädchen? Als der Naaman, der sie entführt hat, krank wird, mit Aussatz, da denkt sie sich, fundig, das hat er davon. Soll er mal gescheit leiden. Was macht sie?
Pflegt ihn.
Nein.
Sie weist ihn auf ihren Gott hin.
Der findet keine Hilfe bei den Ärzten und sie erzählt ihm, da gibt es einen in Israel. Aber was hat die noch gar nie erlebt? Was gab es bis dahin in ganz Israel nicht ein einziges Mal, seitdem Israel ins Land Kanaan eingezogen war? Dass ein Aussätziger geheilt wurde. Wann wurde der letzte Aussätzige laut der Bibel geheilt?
Wo Jesus auf...
Das kam später. Jesus war 700 Jahre später, 750.
Moses' Schwester, die Miriam.
Das war Moses' Schwester, die Miriam. Das war noch in der Wüste. Und danach berichtet die Bibel von keiner einzigen Heilung eines Aussätzigen mehr. Und jetzt ist dort ein heidnischer Feldhauptmann, der Aussatz hat. Und dieses Mädchen sagt, geh doch nach Israel zum Elisa, zu dem Propheten Gottes. Der kann dir helfen. Ja, woher wusste sie denn, dass sie das noch nie erlebt? Woher wusste die das?
Vielleicht haben ihre Eltern jedes Mal erzählt.
Die wusste das wahrscheinlich von der Miriam. Ja, das wusste sie erzählt bekommen haben oder gehört haben irgendwo, oder? Die wusste, Gott kann das. Aber woher wusste die, dass Gott das an dem Naaman tun wird?
Glauben.
Glauben? Noch ein Schritt tiefer. Woher wusste sie das? Woher weiß ich, wie meine Frau reagiert, wenn ich nach Hause komme? Weil ich sie kenne. Ja, bitte?
Aus Erfahrung.
Aus Erfahrung, weil man sich kennt, oder? Weil man weiß, wie der andere ist. Oder erlebe ich, was dieses Mädchen für eine tiefe Beziehung zu Gott hatte, trotz all der Not, die sie durchlebt hat, oder? Und jetzt kommt diese Geschichte und der Naaman geht dorthin und wird geheilt, verstehen wir? Das ist gewaltig, oder? Und wir merken, Gott hat alles gut gemacht. Wir verstehen das nicht. Aber da kam einer der mächtigsten Männer der damaligen Welt dadurch zum Glauben an den lebendigen Gott. Gott hat es gut gemacht. Er hatte alles die ganze Zeit in seiner Hand. Seht ihr, das geht zum Guten für die Gläubigen, aber das kann auch zum Gericht dienen für die, die ihn ablehnen. Das ist das, was wir hier sehen. Oder? Diese Hörner, diese Könige und das Tier, die hassen die Hure. Die wollen selber sein wie Gott, oder? Die wollen auf gar keinen Fall das tun, was Gott will und müssen am Ende doch tun, was Gott will. Als der Kaiphas und die hohen Priester beraten, Jesus umzubringen, da sagen sie auf keinen Fall am Sabbat, am Passa. Ne? Und wann wird Jesus getötet? Am Passa. Weil genau das so sein musste. Merken wir das? Gott kommt an sein Ziel. Und jetzt gibt es für mich in meinem Leben zwei Möglichkeiten. Kommt er mit mir an sein Ziel, weil ich mit ihm gehe? Oder komme ich an das Ziel auch gegen meinen Willen? Was ist der Unterschied?
Mit geht's mir gut, bin ich errettet.
Jawohl, das ist der Unterschied, oder? Versteht ihr? Jesus ist der König, macht die Bibel deutlich. Und ich werde meine Knie vor ihm beugen müssen. Entweder beuge ich sie freiwillig, weil ich ihn anbete, den, der mich erkauft hat auf Golgatha mit seinem Blut, der mich zu dem Kind Gottes gemacht hat, der mir die Ewigkeit erworben hat, der sein Leben für mich gegeben hat, den ich lieb gewonnen habe. Oder ich werde meine Knie am Ende vor ihm beugen müssen, als den, der die Herrschaft hat für alle Ewigkeit. Seht ihr? Und das finde ich gewaltig, wenn wir in diesen Text hineinschauen. Diese Könige können nicht, wie sie wollen. Selbst in diesem Hass müssen sie was tun? Gottes Wille. Und zwar nur bis wohin? Was steht hier? Er hat eine Grenze gesetzt, über die sie nicht hinausgehen können. Kapitel 17, Vers 17. Was ist die Grenze, die auch diese Könige einhalten müssen?
Bis die Worte Gottes vollbracht
haben. Ganz genau. Bis die Worte Gottes vollbracht haben. Das, was Gott gesagt hat, was geschehen wird mit der Hure, das wird geschehen. Und zwar genau auf den Punkt. Und dann ist Schluss. Das ist auch krass, ne? Wenn das die Worte Gottes, bis die vollbracht sind, dann hätten wir es vorher alles. Dann bist du
anders machen können.
Warum? Wenn die Worte Gottes vollbringen, dann haben sie vorher schon, dann hat Gott das vorher
schon bestimmt.
Ja, gesagt durch sein Wort, er hat es bestimmt. Das heißt, das war bekannt, man hätte das alles wissen können. Und wenn ich etwas weiß, dann kann ich auch darauf reagieren. Bitte schlag zum Abschluss einmal noch den zweiten Psalm auf. Der passt wunderbar da hinein. Der ist ganz kurz, den können wir einmal ganz kurz lesen und dann machen wir Schluss. Wir sind am Ende dann. Da schreibt der David, Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Die Könige der Erde treten auf und die Fürsten beraten miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Fesseln und von uns werfen ihre Seile. Da sehe ich wieder genau dieses Aufbegehren der Völker, der Nationen, auch der Mächtigen gegen Gott, oder? Wir werfen ihn ab von uns. Ich will nicht, dass Gott über mich herrscht. Aber der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet ihr. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und in seiner Zornwut wird er sie schrecken. Habe ich doch meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Gott setzt seinen König ein, er kommt ans Ziel. Vom Beschluss will ich erzählen, der Herr hat zu mir gesprochen, Sohn mein, heute habe ich dich gezeugt. Fordere von mir und ich will die Nationen zum Erbe geben und die Enden der Erde zum Besitztum. Und jetzt kommt's gleich. Mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern, wie ein Töpfergefäß sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, seid verständig. Jetzt kommt's. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Jetzt soll ich meine Schlüsse ziehen. Ich sehe, Gott kommt am Ende ans Ziel. Und er kommt auch mit denen ans Ziel, die sich gegen ihn stellen. Das steht hier. Und jetzt sagt der David, dreht den Spieß um und sagt, bitte, dann nimmst dir doch zu Herzen, was du hier liest. Und ignorier es nicht länger. Sei verständig, lass dich doch zurechtweisen. Gell? Und jetzt sagt er, dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Ich darf mich an ihm freuen, na, aber mit Zittern, weil er der gewaltige, große Gott ist. Und jetzt kommt dieser Vers 12, schaut hin. Küsset den Sohn. Na, das Wort heißt, kann auch so viel bedeuten, wie, dass ich ihm die Füße küsse. Das heißt, das ist nicht einfach nur ein Kuss, sondern was tue ich mit diesem Kuss? Ich demütige mich. Ne? Das ist eine Liebesbezeugung und doch auch eine Demütigung. Küsset den Sohn, damit er nicht zürnt und ihr nicht umkommet auf dem Weg. Ne? Denn nur ein wenig und sein Zorn wird entbrennen. Glückselig alle, die zu ihm Zuflucht nehmen. Das ist herrlich. Das heißt, der David beschreibt es und sagt, jetzt lasst euch doch auch, bitte, kehrt doch um, lasst euch zurechtweisen, nehmt das zu Herzen. Also Gottes Wort wird sich am Ende erfüllen. Und jetzt kehrt doch um, dass ihr nicht umkommt. Denn bei Jesus ist Rettung. Trotz all meiner Schuld. Er ist mein Retter. Ne? Und dann endet er mit einem Wohl dem, hat so als Luther übersetzt, oder? Glückselig. Da werde ich wirklich glücklich. Wann alle, die zu ihm Zuflucht nehmen. Jetzt laufe ich nicht mehr weg vor ihm, am Ende schaffe ich es eh nicht mehr. Sondern ich laufe hin zu ihm. Ich suche meine Zuflucht bei Jesus. Auch mit dem Versagen, mit der Schuld, mit der Unfähigkeit meines Lebens. Ich komme zu ihm. Und was darf ich erleben? Da ist einer.
Der mich rettet.
Der mich rettet. Denkt, wie der verlorene Sohn nach Hause kommt. Da, und als der Vater ihn sieht, da rennt der Vater los. Das war ja unerhörte Sache, dass so ein Gutsherr rennt. Na, verstehen wir? Na, er rennt los und der Sohn, der bringt bloß noch raus. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Ich kann nicht mehr dein Sohn halten. Den ganzen Rest kann er gar nicht mehr sagen. Der Vater nimmt ihn in den Arm und küsst ihn.
Ohne zu verurteilen.
Ohne zu verurteilen. Wenn ich komme, dann darf ich das erleben. Oh, wie glücklich macht das. Wenn ich in seinen Armen Zuflucht habe. Und dann darf ich wissen, wie wir es heute Abend gesehen haben, egal was dann passieren mag außenrum, all die Mächtigen dieser Welt können am Ende nicht anders.
Wenn Gott es nicht
lässt. Genau, wenn Gott nicht lässt. Und das bedeutet für mich, dass mein Leben ans Ziel kommt, geborgen in seinen Händen. Auch durch manche Nacht, aber er hat es in der Hand. Wollen wir schließen an der Stelle und beten wir noch zusammen.